Herzlich willkommen. Wann waren Sie zuletzt ein Held?
Puh, schwierig. Die Kinder zur Welt gebracht habe.
Da war doch Ihre Frau eher die Heldin, oder?
Ja. Man muss beistehen. Ach, das ist schwierig. Bezeichnung Held. Was heißt das heute schon? Im Nachhinein, als ich mir aufgebürdet habe, tatsächlich hier die Direktion zu übernehmen. Da braucht es Mut. Ob man dann zum Helden wird, ist eine andere Frage. Aber es braucht den Mut eines Helden, dass man diesen Schritt tut und sagt, nee, ich mach's. Doch, ich mach's.
Anja Scheifinger im Gespräch mit
Daniel Hess, designierter Chef des Germanischen Nationalmuseums.
Dessen aktuelle Ausstellung sich um Helden und Heilige dreht. Welches ist für Sie denn der Held überhaupt?
Einer der faszinierendsten Helden finde ich Odysseus, der aufbricht aus Neugierde, immer wieder Neues tut. Das ist natürlich auch ein Kriegsheld, das muss man nicht unbedingt sein. Aber auch die Zwänge, die Problematik, die er dann erleidet, wir kennen das Bild der Irrfahrten, er kommt nach Hause irgendwann, dann bricht die Erzählung ab, weil dann geht es nämlich erst los. Was passiert mit dem Helden? Wird er überhaupt noch erwartet? Gibt es sowas wie eine Heimkehr? Bricht man nur auf und wo kommt man an? Kommt man wieder dort an, wo man losgefahren ist, in der Heimat, zu Hause? Glaube ich nicht. Also das Heldsein oder diese Metapher, die bringt ganz viel mit sich, das es auch sehr nachdenklich werden lässt. Im Prinzip das Leben selbst.
Ja, und vor allem auch, wenn ich Sie da so erzählen höre über Odysseus, ist es auch ein bisschen ein Teil Ihres Lebens. Sie sind aufgebrochen nach Deutschland schon vor Jahrzehnten, sind hier hängen geblieben. Dazu werden wir auch später noch ausführlicher kommen. Aber ja, ist das auch so ein bisschen die Frage nach der Heimat? Und so ist das der Grund, warum Sie Odysseus so fasziniert?
Sicherlich. Es braucht auf der einen Seite den Mut. Ich weiß, in Zürich noch war das völlig unvorstellbar, dass man nach Deutschland geht, um da sein Studium dann zu absolvieren.
Warum?
Naja, die Herausforderung, schon die Sprache. Die Schweizer fühlen sich den Deutschen nicht adäquat, nicht gewachsen genug in der Sprache, auch schnell zu reden, direkter Dinge auszutragen. Irgendwann ist man zwischen Stuhl und Bank, aber man kann sich da sehr wohlfühlen und gut einrichten, wenn man die kritische Distanz nicht als Bedrohung empfindet, sondern als Möglichkeit.
Ist das bei Ihnen so?
Mittlerweile ja. Eine Zeit lang hatte ich große Mühe. Ich bin jetzt 30 Jahre weg von zu Hause, was auch immer das heißt. Und am Anfang hat mir das Schwierigkeiten bereitet, weil man weiß da nicht mehr, wo gehört man hin. Man ist noch nicht irgendwo angekommen und man kann nicht mehr zurück. Es wird einem auch deutlich, dass dort, wo man herkommt, ja, man eigentlich verabschiedet wurde. Aber mittlerweile, auch durch das Museum, das Germanische Nationalmuseum, was ja für den gesamten deutschen Kulturraum zuständig ist, das hebt mich wieder auf in einem größeren. Und das finde ich großartig.
Zumal der da die Schweiz mit reingehört.
Genau. Wir sitzen hier ja auch vor den Schweizer Scheiben unter anderem, also auch ein ganz wichtiges Stück des kulturellen Erbes. Man kommt nicht mehr dort an, wo man aufgebrochen ist, aber man kommt irgendwo an. Und das irgendwo kann dann neu sein, spannend sein, offener sein.
Angekommen sind wir beide, Sie haben es gerade schon erwähnt, in einem Raum des Germanischen Nationalmuseums, 1:1 der Talk am Feiertag, ist ja immer ein Ortsbesuch, ein kleiner Ausflug. Und das ist heute das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg. Und Sie haben sich einen Raum ausgesucht. Es sind Postergröße ähnliche Glasscheiben, die bemalt sind. Was soll das heißen, Schweizer Scheiben?
Das sind kleinformatige Fensterscheiben, die dem Fensterschmuck dienten. Die sind eingebaut gewesen, in der Regel in Profanbauten, also keine kirchlichen Stiftungen. Und deshalb ist die Themenvielfalt so unglaublich groß. Es geht um Ehe, es geht um wilde Leute, es geht um natürlich Altes, Neues Testament, aber eine wirklich unglaubliche, großartige Fülle von verschiedensten Themen und eine Farbigkeit, die einem einfach umhaut. Ist einfach großartig.
Also man sieht ein wunderbares Blau, Gelb, Grün. Also da sind wirklich alle Farbfacetten dabei, die man sich irgendwie vorstellen kann. Sieht fast so aus, als wäre es für Kinder gemalt, wenn die Thematiken nicht vielleicht andere wären, oder?
Ach ja, wir blicken da gerade auf eine schöne Scheibe, wo im Oberlicht, das ist die obere Szene, ein Mann gelockt wird von einer nackten Frau, die sitzt in einer Fischreuse und er wird mit einem Paddel da hineingetrieben, also so ein Sinnbild für die Ehe oder was auch immer man will. Eine großartige Erzählwelt, die natürlich auch immer so ein bisschen moralischen Impetus mit sich trägt, aber auch ganz frei und frivol über das Leben in seiner Vielfalt und Buntheit berichtet.
Ist der Grund, dass Sie uns hierher geführt haben, uns beide, ist das tatsächlich auch, dass es eben ein Kulturerbe Ihrer Heimat ist?
Es gehört zu den großen Exportgütern seit der Aufklärung. Weshalb ich sie ausgewählt habe, weil sie auch mit der Glasmalerei auch einen wichtigen Teil meines wissenschaftlich-beruflichen Lebens auch abdecken.
Sie sind Spezialist für Glasmalerei. Aus meinem Bauch raus denke ich mir, Glasmalerei klingt so ein bisschen fad erstmal.
Ja, wir beschäftigen uns damit nicht, aber wir haben unglaubliche Schätze an großformatiger Malerei in unseren Kirchen, nämlich in den Fenstern, hier in Nürnberg, St. Lorenz, St. Sebald. Schauen Sie hin, da gehen einem die Augen über.
Ihre Begeisterung und das Brennen für den Beruf, das Sie gerade so schön beschrieben haben, das ist deutlich zu hören. Am 1. Juli ist es dann soweit. Sie werden der Direktor des Germanischen Nationalmuseums als erster Nicht-Deutscher.
Ja, ich freue mich sehr, weil wir heißen zwar Germanisches Nationalmuseum. Das National kam erst 1871 dazu, als Deutschland zum Deutschen Reich wurde. Das Germanische Nationalmuseum ist aber älter. Die Gründung ist 1852 in Reaktion auf das Frankfurter Parlament, also die missglückte Versuch, quasi aus Deutschland einen Staat zu machen, was politisch nicht geklappt hat, wurde dann in diese Idee dieses Museums umgesetzt, dass man quasi eine Einigung auf kulturellem Gebiet vollzieht, und zwar mit europäischer Dimension, eben nicht auf ein Land beschränkt, sondern länderübergreifend. Die Sprache wird zur Klammer der Kultur, und das finde ich nach wie vor eine unglaubliche Idee. Und sie trägt in die Zukunft.
Haben Sie Lampenfieber, wenn Sie an den Tag denken, 1. Juli, oder wird es einfach ineinander übergehen?
Ach,
von dem, was Sie im Grunde jetzt machen, Sie arbeiten ja schon sehr lange hier.
Ja, ich bin als Stellvertreter natürlich mit ganz vielen Dingen gut vertraut. Aber wenn Sie einen Zürcher, zwinglianisch geprägten, pflichtbewussten Menschen fragen, dann...
Den ich hiermit frage?
Das ist schon was anderes, wenn man den Rucksack selber trägt. Aber ich freue mich sehr drauf.
Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Sie zum ersten Mal dieses Museum betreten haben? Wissen Sie noch, wann das war?
Das ist länger her. Das war noch zu Zeiten meiner Dissertation. Damals dachte ich, das ist ja ein wahnsinniges Museum. Eine der größten Musikinstrumentensammlungen, Gemälde, Skulptur, Textil, alles, was Sie sich vorstellen können, was Menschen irgendwann kreativ geschaffen haben, ist hier versammelt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal hier arbeiten, dann geschweige hier den Direktor machen würde. Also das war kurz vor der Wende. Genau, wir sind in der Nacht zur Wende bin ich nach Nürnberg gefahren. Und am anderen Tag, das war ein Nürnberg-Erlebnis, war die ganze Stadt voller Trabis. Das ist eigentlich, wenn Sie mich so ansprechen, das ist eines der ältesten, intensivsten Nürnberg-Erlebnisse. Ich bin in der Schule allerdings schon, bevor ich 20 Jahre alt war, hier mal hingefahren. Ja, mit einem Freund waren wir häufig unterwegs. Komm, lass uns mal irgendwo hinfahren, wo kein Schweizer hinfährt. Vor 40 Jahren war das Deutschland. Und wir sind dann so von Süddeutschland hier hochgefahren nach Nürnberg. Ich habe damals restauriert und habe hier mir mein Vergolderwerkzeug gekauft. Ich weiß noch, die Verkäuferin, die ist eine ältere Frau, die hat mir das dann so eingewickelt und gesagt, naja, ich verpack's Ihnen jetzt so, als würde es aussehen, als hätten Sie bei Ihrer Oma etwas restauriert, damit Sie an der Grenze beim Zoll keinen Ärger bekommen.
Also doch viele Verbindungen schon ganz früh zu Nürnberg. Musik, die Sie sich unter anderem gewünscht haben, Sina, Hinner Dir, spreche ich das richtig aus überhaupt?
Ja, Hinner Dir, das ist ein bisschen Berndeutsch, Walliserdeutsch, also hinter dir. Hab keine Angst, du wirst getragen, es ist jemand hinter dir. Sina, die Rocklady aus dem Wallis, eine großartige Vertreterin der schweizerischen Musikszene.
Zu eins. Eine Stunde, zwei Menschen. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Daniel Hess, Hüter unserer Kulturgeschichte.
Hüter ist mir irgendwie, weiß auch nicht, das klingt so, als jemand da was verschlossen. Ich habe eine gegenteilige Auffassung. Ich würde eher sagen, meine Aufgabe ist, Leute zu faszinieren, zu begeistern, zu sagen, hey, schau mal, das ist spannend, das kann mit dir was zu tun haben. Goethe ist nicht langweilig, Goethe ist unglaublich spannend. Man kann den lesen, man kann sich an dem erfreuen. kein Hüter, sondern wie könnte man das sagen?
Wobei Hüter ja auch was mit Behüten zu tun hat, ja, und mit Aufpassen.
Ja, aber nur Behüten hilft ja nichts. Sie müssen ja auch ein bisschen Energie in die Dinge hineinbringen. Also wenn ich jetzt ein Kind nur behüte, dann sorge ich dafür, dass es sich auch nicht so richtig entwickeln kann.
Das Germanische Nationalmuseum hat ja 1,3 Millionen Objekte. Wenn Sie da sagen, die Energie in die Dinge hineinbringen, haben Sie ganz schön viel zu tun.
Ja, auf der einen Seite natürlich behüten wir die Objekte, wir konservieren sie, wir stellen sie so aus, dass sie nicht weiter kaputt gehen, dass auch kommende Generationen die Chance haben, einen Beheim-Globus zu sehen, älteste Globus der Welt, ein Dürer-Gemälde zu sehen, was auch immer. Ich finde diese Dinge einfach wirklich faszinierend und begeisternd und würde die gerne so erzählen, habe ich von einer Musikerin mal gehört, also würden wir Bach zum ersten Mal hören, ein brandenburgisches Konzert oder sowas, dass man eine Geschichte so erzählt, dass man sagt, boah, toll.
Dürer ist ja neben der Glasmalerei so Ihr zweites Forschungsobjekt, jemand, dem Sie auch schon, mit dem Sie schon Jahrzehnte verbunden sind. Warum interessiert sich ein Schweizer für den Nürnberger Künstler Albrecht Dürer?
Ich habe in Zürich, wollte ich eigentlich meine Lizenziatsarbeit, das ist so wie der Master, über die Ausmalung des unteren Chors in der Stiftskirche in Einsiedeln schreiben. Ich habe dort restauriert, ich habe in Einsiedeln meine Schule absolviert und ich kam da nicht hin. Als Protestant wurden mir immer die Akten abgeräumt in Einsiedeln, bis mir der Archivar irgendwann mal gesagt hat, Hess, Sie haben den falschen Glauben, Sie haben Sie keine Chance. Und dann war ich bei Rüdiger Becksmann, meinem späteren Doktorvater an der Uni Zürich, eine Übung über Schongau und die Glasmalerei. Und dann habe ich mich irgendwie in diesen Dürer da verguckt und habe dann...
In welchen Dürer verguckt?
Naja, ich habe zum Thema meiner Lizenziatsarbeit das Selbstbildnis im Pelzrock von 1500 gewählt.
Das in der alten Pinakothek hängt?
Genau, Bescheidenheit ist auch anders, aber ich wollte mir da offenbar schon früh mal die Zähne ausbeißen an dem Knaben. Ich bin ihn nicht mehr losgeworden, wie der Zauberlehrling. Dürer, Dürer, immer wieder.
Ist es dann irgendwann so, wenn man jemanden jahrzehntelang erforscht, dass der fast wie ein Freund wird?
Ach, ich weiß nicht, ob Dürer einem zum Freund werden kann. An Dürer arbeitet man sich auch ein Stück weit immer wieder neu ab. Aber was ich faszinierend finde, und ich glaube, das macht Kunst aus, dass sie dem Kerl nie endgültig auf die Schliche kommen.
Inwiefern?
Gute Literatur besteht ja auch darin, sie haben einen Erzählstrang, sie haben eine Story. Aber was da noch alles mitschwingen kann, weil der einfach wirklich ein paar Grunddinge der menschlichen Existenz berührt, über die sich nachzudenken lohnt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wir können Dürer aufbewahren und ihn hüten, aber ihn auch immer wieder neu zu erzählen, auch in andere Kontexte rüberzuholen, nicht nur im kunsthistorischen Fachdiskurs zu lassen, sondern ihn wieder in die Welt zu bringen, das finde ich total spannend.
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie als Direktor es gerne so machen möchten, dass man Dinge, die man schon 100-mal gesehen hat, wieder neu entdeckt. Geht Ihnen das tatsächlich mit Dürer so? Können Sie den immer wieder neu entdecken oder ist es nicht doch irgendwann so, dass es sich für Sie zumindest persönlich auserzählt hat?
Das ist ja die grundsätzliche Frage. Haben Sie nicht irgendwann mal alle Antworten gefunden, wenn man mit der Vergangenheit arbeitet? Aber Vergangenheit geschieht ja nicht. Vergangenheit wird gemacht. Wir konstruieren die Geschichte. Und das heißt, unser Leben verändert sich. Wir sind mit neuen Fragen, neuen Kontexten konfrontiert. Im Moment ist ganz großes Thema Globalisierung oder Kolonialismus. Vor 20 Jahren hätten wir diese Frage nicht gestellt. Wenn wir heute mit unseren neuen Fragen an die alten Dinge herangehen, dann erzählen die uns natürlich immer wieder Neues, weil wir sie ganz andere Dinge fragen.
Welches ist dann Ihre letzte Antwort, die Sie erst vielleicht kürzlich entdeckt haben, was Albrecht Dürer betrifft?
Alle die Folgen, die wir seit dem Sündenfall auf der Welt haben, wir sind sterblich geworden, wir haben Krieg, Bruderzwist, Zerstörung der Welt und. Wer hat das Eindringliche dargestellt vor ihm? Und das heute wieder, das ist eine ganz aktuelle Erzählung oder auch der Sündenfall. Wir zerstören unsere Umwelt, wir durch unsere Anmaßung, das können Sie auf den Adam-Eva-Mythos übertragen. Und dann wird das plötzlich ganz spannend. Dann ist es eben wieder auch da keine Bibelstunde, sondern eine Metapher für die Anmaßung des Menschen, für seine Zerstörungskraft, die nicht nur den eigenen Bruder umbringt mit Kain und Abel, sondern auch noch die gesamte Umgebung.
Welcher Künstler hängt denn bei Ihnen im Wohnzimmer?
Hups, ich habe ein paar Freunde der Umgebung, dann habe ich, was habe ich da noch hängen? Puh, kann ich ja fast nicht sagen, viel eigenes Zeug.
Malen Sie selber?
Ja. Das ist immer blöd. Als Kunsthistoriker darf man ja sowas eigentlich gar nicht sagen, weil das ist so eine Spannung. Da habe ich mich auch lange schwer getan. Mit so, kann man auf der einen Seite kritisch, argumentativ, fachlich über Dinge reden und auf der anderen Seite dann so quasi den Hobbymaler zu Hause geben. Aber der begleitet mich genauso durchs Leben wie andere Dinge auch und den werde ich auch nicht los. Der will spätestens in den Ferien, hat er einen Skizzenblock dabei und einen Aquarellpinsel. Es geht um Fragen von Gestaltung, Licht, Schatten, Helligkeit, Räumlichkeit, alle diese Dinge. Und wenn ich unterwegs bin in den Museen der Welt, dann gucke ich nicht nur als Kunsthistoriker, sondern immer auch als einer, der auch mit den Dingen selber umgeht. Und das ist großartig. Da erlebt man mehr. Ich muss ja nicht großartig sein, aber ich habe einen anderen Blick dafür. Und das finde ich spannend.
Immerhin verstecken Sie es nicht in der Schublade, sondern hängen Sie es auch auf bei sich.
Ja. Ich hatte früher in der Schweiz, gab es mal Ausstellungen, wo ich beteiligt war. Gab es auch hier so ein paar. Ja.
Es ist schön, weil wenn Sie das erzählen, werden Sie rot dabei und fast ein bisschen schüchtern.
Ja, nee, was heißt schüchtern? Es ist wirklich so, wie bringt man die vielen Dinge, die man betreibt, für die ich mich interessiere, wie kriegt man die unter einen Hut? Wird mir manchmal selber Angst und Bang. Ich habe gesagt, Neugierde ist etwas vom, ist wahrscheinlich mein allerwichtigster Motor. Da wie Odysseus, die Neugierde aufzubrechen, hinter den Horizont zu gucken, etwas auszuprobieren. Meine Großeltern haben so ein bisschen Volkspopulärkultur gesammelt. Die hatten ganz tolle alte Schränke. Ich konnte mir das nie leisten, also habe ich selber gebaut. Ich habe alles selber gebaut. Irgendwann habe ich Bücher gebunden, irgendwann habe ich das angefangen. Einfach um zu wissen, wie funktioniert das? Wie macht man eine Vergoldung? Und mittlerweile ist das mehr so eine Zen-Meditationsübung. Sie lassen alles von sich abfallen und konzentrieren sich nur auf den Moment, wo sie was tun. Und das Ziel wäre, dass das Ergebnis nicht wichtig ist, aber da sind wir als Westeuropäer wahrscheinlich, kommen wir da nicht hin. Aber es gibt Momente, wo es gelingt.
Wunderbar, wir konzentrieren uns jetzt auch auf einen Moment, auf einen musikalischen, mit Musik aus Ihrer Heimat, Stefan Eicher, Tu ne me dois rien.
Es ist von Eichers Album Engelberg. Engelberg ist mein Heimatort, also gibt viele persönliche Bezüge dazu.
Je vais bien, cela dit, appelle-moi plus souvent. Si tu as envie, si tu as un moment. Mais il n'y a rien d'écrit et rien qui oblige vraiment.
Musik aus der Heimat meines Gastes, des Kunsthistorikers Daniel Hess. Heute in 1:1 der Talk im Germanischen Nationalmuseum. Sie werden am 1. Juli der Direktor dieses Museums und sind damit der erste Nichtdeutsche, denn Sie sind Schweizer, sind nicht geboren in Engelberg, aber Ihr Heimatort ist Engelberg. Das müssen Sie erklären.
Genau, jeder Schweizer hat einen Heimatort. Das ist für mich Engelberg, da kommt die Familie Hess her. Aber in Engelberg habe ich nie gewohnt, bin immer nur mal ab und zu dort gewesen. Aber es ist der Ort, der in meinem Pass steht und wo ich hinkomme, wenn ich verarme oder was auch immer.
Wenn Sie verarmen?
Wenn ich verarme, genau. Die müssen mich dann aufnehmen im Armenhaus in Engelberg.
Aufgewachsen und Ihre Kindheit verbracht haben Sie aber wo?
Im Kanton Schwyz. Meine beiden Eltern kommen aus dem Kanton Zürich und sind dann in den Kanton Schwyz, also ins katholische Feindesland ist übertrieben, aber das war damals, das war ein großer Unterschied. Das hat uns auch sehr geprägt. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen.
Und Sie sind eben protestantisch aufgewachsen, deswegen sagen Sie genau. Feindesland.
Ja, wir waren alle vier die einzigen Protestanten in der Klasse. Uns wurde dann der Hals nicht gesegnet und so weiter und so fort. Also man gehörte da wirklich nicht dazu. Und mich hat das schon ziemlich stark geprägt.
Inwiefern?
Ich habe ganz lange immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht dazu. Ich gehörte in meiner katholischen Zeit, das war bis zum Abitur, Matura in der Schweiz genannt, war ich als Protestant immer der Außenseiter. Und als ich dann in Zürich Kunstgeschichte und Kirchengeschichte studiert habe, da war natürlich Zwinglianer, da war ich ja schon katholisch, humanistisch aufgeblüht. Da war das dann wieder sehr eng. Also auch dort ist man dann irgendwie auch in den Religionen so zwischen Stuhl und Bank gefallen.
Sie waren ja in einer Stiftsschule auch. Haben Sie das Gefühl, das ist Ihnen von den Lehrern sozusagen bewusst gemacht worden oder eher von den Schülern oder überhaupt von der Lebensweise?
Nein, also in Einsiedeln hat das überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Einsiedeln war für mich der Ort, wo ich wirklich aufgeblüht bin. Aber das Kloster, die Klosterschule ist großartig. Das ist ein Hort einer humanistischen Bildung mit Musik, mit Literatur. Alle die Dinge, die vorher keine Rolle gespielt haben. Man musste Fußball spielen können, wenn man das nicht konnte, wurde man verprügelt und gehörte nicht dazu. Ich konnte nie gut Fußball spielen. Aber Bücher haben mich fasziniert, Musik hat mich gereizt, Kultur. Da bin ich richtig aufgeblüht und ich habe ganz viel, was mich ausmacht, was meine Interessen ausmacht, verdanke ich dieser Schule in Einsiedeln.
Inwiefern haben Sie dann, wenn ich einmal noch mal kurz zurückgehen darf, auf dieses Außenseitertum, das Sie gespürt haben, von wem haben Sie das dann gespürt? Allein in der Lebensweise und Denkweise oder ist Ihnen das wirklich nachgetragen worden?
Nein, die Familie gehörte auch nicht dazu. Im Verband in Wollerau, wo ich aufgewachsen bin, heute eine der reichsten Gemeinden, weil dort viele Ausländer ihr Zweitwohnheim betreiben, um Steuern zu sparen, da gehörten wir nicht dazu. Als Protestanten waren wir da ausgeschlossen. Eine Lehrerin hat auch gesagt, wenn meine Schwester am 20. April Geburtstag hat, du lügst. Und weil du eine Protestantin bist, kommst du auch in die Hölle. Das klingt absurd, aber es war so. Also das sind jetzt, 50 Jahre her.
Kann man sich trotzdem irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
Nein, aber es hat mich geprägt. Es hat mich auch insofern geprägt, als jeder Versuch, mich in irgendeine Gruppe zu zwingen, irgendwie, da habe ich mich immer schwer getan.
Es ist vielleicht ein bisschen hörbar. Wir sitzen im Museum. Das Gebläse ist an, um die Objekte zu schützen, denn wir sitzen in einer der größten Musiksammlungen, die es überhaupt gibt, der Welt, Instrumentensammlungen, und sitzen vor einem Satz Trompeten. Warum haben Sie sich den denn ausgesucht?
Trompete, das war für mich, eigentlich wollte ich Trompete werden. Bevor ich Maler werden wollte, wollte ich Trompete werden. Meine Eltern haben mir in einem Kirchenchor gesungen und ich weiß noch, ich war mit 6, habe ich angefangen, Klavier zu spielen und der Klavierlehrer war zugleich der Chorleiter und die haben Bach immer wieder mal gesungen und die hohen Trompeten bei Bach, ach, das war's, da wollte ich Trompete lernen und ich musste dann allerdings 6 Jahre lang mich erst auf dem Klavier durchquälen, bis ich dann mit 12 endlich Trompete spielen durfte. Und ich meine, es klingt irgendwie bescheuert, aber es ist so. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, in den Schulferien zu arbeiten. Und ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe Eisenlegerzeug gemacht, hart gearbeitet. Und das erste Geld, was ich verdient hatte, bin ich nach Luzern gefahren zu Musik Hug und habe mir eine Trompete gekauft.
Wo ist die denn heute?
Die ist heute in einem Koffer, weil sie ist abgelöst worden durch eine zweite Trompete, die etwas besser war. Aber ich weiß noch, meine Mutter war damals im Krankenhaus. Ich bin mit dieser Trompete im Koffer zu meiner Mutter. Ich war stolz wie Oscar. Das war meine erste große Erwerbung. Und das war mein Trauminstrument, eine Trompete.
Und Sie spielen heute noch?
Leider nicht mehr so häufig. Trompete ist wie Sport. Sie müssen regelmäßig die Lippen trainieren. Das hat mit Muskulatur zu tun. Ich hatte mal eine Zeit lang wirklich damit geliebäugelt, Musik zu machen. Ich bin nicht mehr gut genug. Und wenn Sie mal besser gespielt haben, als Sie das heute können, dann ist es sehr frustrierend.
Aber auch schade, wenn die so in der Ecke liegt, oder?
Ja, aber Sie können nicht alles im Leben. Es gibt, die Dinge gehen nacheinander. Vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal, ich weiß es nicht.
Apropos, Sie können nicht alles im Leben. Geologe und Bergführer war auch mal auf der Berufswunschliste gestanden.
Ja, mein Elternhaus, meine Mutter hat Naturwissenschaften studiert an der ETH Zürich und da gehörte alles dazu, Botanik, Geologie. Und ich weiß, wir sind sehr viel gewandert. Ich weiß nicht, wie viele Waschmaschinen wir ruiniert haben, weil die ganzen Hosentaschen immer voller Steine waren. Und also eigentlich war das völlig klar, dass ich Glaziologe oder Geologe werde. Dann kam irgendwann durch die Betätigung, ich habe dann nicht mehr auf der Baustelle gearbeitet, so mit 17, 18. Ich konnte dann upgraden über den Zimmermann zur Restaurierung, weil in Einsiedeln wurde das Kloster restauriert. Und ich habe dann irgendwann mal da angeklopft und habe dort 6, 7 Jahre in den Semesterferien dann als Restaurator gearbeitet, auch dort im Vergolden gelernt, alles. Ich habe da einfach viel gelernt, wie die Dinge gemacht sind. Und das hat meinen Blick auf die Kunstwerke natürlich ganz grundsätzlich verändert. Und von dem profitiere ich heute auch in meinem Beruf.
Sodass das ja eigentlich ein Weg war, der recht stringent war zum Kunsthistoriker, zumindest, sage ich mal, die praktische Seite des Kunsthistorikers so mit hineingenommen hat. Findet sich denn der Bergführer noch im Leben des Daniel Hess?
Während des Gymnasiums hatte die Natur, das Wandern, die Hochtouren eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wir waren da mit meinem Freund jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Ich denke, meine Eltern haben manchmal Todesängste ausgestanden. Und damals war ganz klar, ich wollte Bergführer werden. Und heute noch, diese Naturverbundenheit ist mir ganz wichtig. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, aber in Hersbruck, wo ich lebe, mache ich mein Holz selber. Ich bin draußen.
Ja, Sie bewirtschaften einen Wald?
Nein, das ist von der Kirche. Die sind froh, wenn irgendwelche Verrückten da im schweren Gelände irgendwelche Bäume umsägen und die dann verarbeiten.
Ja, aber davon muss man ja eine Ahnung haben.
Ja, dazu müssen Sie auch einen Kurs besuchen. Ich bin immerhin stolzer Besitzer eines, ganz typisch deutschen Ausdruck, eines Kettensägenführerscheins.
Sagt der Kunsthistoriker.
Ja, für mich ist es eine ganz, ganz wichtige Sache. Es muss eine Erdung geben. Ich bin ganz viel in geistigen Gebieten unterwegs, ob das jetzt die Kunst, die Literatur, was auch immer ist. Und irgendwo muss es was ganz handfest Geerdetes geben. Das ist zum einen die Natur, das ist dieses Holzmachen. Das ist ein gewisses handwerkliches Tun immer noch. Und das ist regelmäßig einfach, um Abstand zu gewinnen, um sich wieder auf dem Boden zu finden. Um auch zu sehen, was man tut. Wenn Sie einen Stapel Holz klopfen, dann merken Sie das erstens. Und zweitens sehen Sie was. Wenn ich einen Text schreibe, dann sehen Sie gar nichts. Und Sie haben immer das Gefühl, Mensch, Sie sind hundemüde und kaputt und fertig, aber man sieht nichts davon. Holz machen ist großartig, da sieht man, was man getan hat.
Und wir hören jetzt was. Wir hören nämlich die dritte Musik aus der Schweiz in dieser Stunde 1:1 der Talk. Eine rätoromanische. Können Sie rätoromanisch auch?
Ich habe mal versucht, in der Schule, so unter der Schulbank, ein bisschen was zu lernen. Nein, ich kann es nicht, aber ich finde es eine faszinierende, schöne Sprache.
Vielleicht können Sie es insoweit, dass Sie mir den Titel übersetzen? Liung Unviern?
Nein, kann ich nicht sagen. Von wem ist es denn?
Ursina.
Ach, wunderbar.
Wo sind die Kreis fermentai? Ir as curaje buna fa ai lu sas che la prada già è sot la naive quella fa enda me che mi c'è lì un vier va a cua fi
zu eins der Talk an einem Ort, an dem die Sendung vermutlich noch nie war, im Paradies nämlich. Dort habe ich es mir mit Daniel Hess gemütlich gemacht, dem künftigen Chef des Germanischen Nationalmuseums. Und wir sitzen in einem Raum Ihrer Ausstellung Helden, Heilige, Märtyrer. Wie fühlen Sie sich denn hier so im Paradies?
Das war der schwierigste Ort dieser Ausstellung. Wir haben einen Parcours konzipiert, der so ein bisschen... Ja, den menschlichen Lebensweg. Wir haben ja die Heldenreise als Metapher genommen. Also man begibt sich auf den Weg, man hat eine Bestimmung. Christus natürlich, klar, aber auch jeder Held. Jeder Mensch, der auch ein Held ist, begibt sich auf den Weg. Ja, und am Schluss ist halt die Frage, komme ich ins Paradies? Und wie gestalten wir diesen Raum?
Und in diesem Fall ist der Raum einfach weiß. Also ja. Es ist gleißendes Licht, es ist weiß. Man sieht verschiedene so ganz kleine Milchglasfenster, aber hinter denen sieht man eigentlich nichts. Warum weiß?
Also diese Milchglasfenster, die gehen in die Ausstellung hinaus und eigentlich sollte der Besucher immer wieder ahnen, dahinter ist irgendwas, da kommt noch was. Aber was, weiß er nicht. Und eigentlich wissen wir auch nicht, was nachher kommt. Irgendwie hat man diese Nahtoderfahrungen, immer ganz helles Licht. Also da, ja, im Spätmittelalter gibt es auch keine Formulierung. In der Bibel ist es sehr abstrakt. Das sind alles Metaphern, das heißt also keine wirklichen Bilder. Und wir haben ganz viel überlegt, ob man einen Apfel, was auch immer, einen Sündenfall anspielt. Am Schluss haben wir gesagt, das ist ein weißer Raum. Das soll einfach eine Assoziationsfläche für jeden Besucher sein. Jeder Besucher soll den so füllen können, wie er ihn mag. Und Stimmen sind Kinder, die erzählen, wie sie sich das Paradies vorstellen.
Die wir jetzt für die Sendung ausgeschaltet haben, es wäre sonst ein bisschen viel Stimme.
Und diese Kinder haben wir gefragt, die haben auch Paradies gezeichnet, im Katalog ist es abgebildet. Ah, das ist eine wunderbare analoge Welt, da gibt es viel Süßigkeiten, da begegnet man den Verstorbenen, die Tiere können sprechen. Es gibt nur Hoffnung, es gibt kein einziges Handy in diesen Vorstellungen. Und wir haben Theologen gefragt, Buddhisten, Moslems, Christen, wie denn da quasi die offiziellen Vorstellungen sind, um einfach einen Dialog wieder zu stiften. Die Frage, was kommt nach dem Leben? Gibt es da irgendwas jenseits?
Und wie stellt sich denn der Mensch Daniel Hess dieses Paradies vor, protestantischer Herkunft mit einem großen Interesse an Buddhismus. Wie sieht denn dann ein Paradies aus?
Ich habe in der Tat, ich war zweimal in Nepal auf einer Trekkingtour, der Bergsteiger lebt noch, einige wichtige Erfahrungen gemacht. Und zwar, Sie können auf eine Karte gucken und dann lesen, man fragt sich immer, was kommt am nächsten Tag, also anstrengende Tage, 25 bis 30 Kilometer pro Tag, 6-7 Stunden unterwegs, Höhenunterschied. Und da steht dann Muddy Trail oder sonst irgendwie was. Und man denkt, Mensch, ach, was kommt da auf mich zu?
Also schlammig.
Schlammig, unwegsam, ausgesetzt, ist ja zum Teil auch, naja, man muss sich erstmal daran gewöhnen, dass es so 2.000, 3.000 Meter neben einem runtergeht. Und irgendwann, wir waren einen Monat unterwegs, einfach das Gefühl bekommen, was auch immer kommt, heute musst du keine Lösung haben. Du wirst dann, wenn es soweit ist, schon eine Lösung finden. Und was ganz am Ende kommt, weiß ich nicht, aber das war für mich eine ganz entscheidende Lebenserfahrung, weil ich auch jemand bin, der immer vorausplant und irgendwie wissen möchte. Aber einfach mal so ein bisschen diese Gelassenheit zu entwickeln, hey, du hast schon so viel gemacht, du wirst schon eine Lösung finden. Und was kommt, weißt du eh nicht, weil meistens kommt es eh völlig anders, als man denkt.
Das heißt, die ersten Kontakte tatsächlich mit einer buddhistischen Lebensweise, mit einem buddhistischen Glauben waren beim Bergsteigen?
Na, es war beides. Es war immer die große Faszination für den Himalaya. Ich meine, nach den Schweizer Bergen, da geht es im Lauterbrunnental auch mal so 3000 Höhenmeter Unterschied, können Sie da auch erleben, wenn Sie zur Jungfrau hochgucken, zum Gebirge Jungfrau hochgucken. Aber dann mal so die richtig großen Berge sehen, das war immer ein Riesentraum. Einfach ein Interesse. Ich habe sehr viel gelesen dann, war 2-3 Mal im Zen-Kloster, fand das irgendwie schwierig. Ich habe mal mit einem buddhistischen Mönch eine Diskussion gehabt, einem jungen Mann, der gesagt hat, naja, es darf keine Schönheit geben im Leben. Ja, wie bescheuert ist denn sowas? Da habe ich gesagt, keine Musik, kein Bach, nein, das wäre alles nur Verführung. Keine schöne Frau, nein, das ist alles Verführung. Sie müssen sich sofort als Skelett vorstellen. Also eine Welt ohne Schönheit, das kann es nicht sein. Und ein schöner Satz ist, wenn du Buddha triffst, dann töte ihn. Das meint, die Vorstellung, die du davon hast, die ist sowieso nicht richtig. Also das ist etwas, was viel größer ist. Das war einer der schönsten Texte hier in der Ausstellung im Paradies, ist der islamische Text, wo von unvorstellbaren Schönheiten die Rede ist. Also Dinge, die unsere Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Und das fand ich toll, diese Poesie. Also dass es etwas gibt, was jenseits der Fakten, des Greifbaren, des Tastbaren, des Sichtbaren, ja, eine höhere, wie soll ich sagen, eine höhere Form der Existenz ist. Und vielleicht gibt es in dieser Form sogar ein Wiedergeborenwerden. Ich schließe das nie aus.
Das heißt, wir sind jetzt schon fast bei der Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Wie stellen Sie sich das Paradies vor?
Wenn Sie sich mit buddhistischen Texten beschäftigen, geht es darum, den Moment zu feiern. Wir neigen dazu, in die Zukunft zu blicken und alles ja, vorwegnehmen zu wollen. Wir wollen wissen, was dann kommt. Wir blicken zurück oder wir blicken nach vorne, aber wir sind eigentlich nie im Hier und Jetzt. Und das habe ich nur punktuell kennengelernt. Ich habe vorhin vom Malen gesprochen. Das passiert manchmal und das sind großartige Momente. Und wenn das gelingt, dann geht man, das klingt jetzt auch irgendwie esoterisch, aber dann geht man in etwas Größerem auf. Das kann in der Natur sein, das kann beim Kochen sein, was auch immer sein. Also einfach in der Konzentration auf etwas, was man jetzt tut und es gibt nichts daneben. Und vielleicht ist im Jenseits auch so ein Zustand.
Manche sagen ja Flow dazu.
Ja, wobei Flow hat ja auch wieder, wir verbinden ja immer etwas mit Aktivitäten. Im Flow gelingen auch Dinge, die sonst nicht gelingen. Aber es geht eben auch darum, überhaupt nichts. Es muss nichts gelingen, es muss überhaupt nichts sein. Es ist einfach. Das ist noch eine stärkere Reduktion. Das ist ein Zustand, den kann man nicht erreichen wollen. Deshalb triffst du Buddha, dann töte ihn. Es gibt keine Erleuchtung. Du kannst dir die Erleuchtung auch nicht antrainieren. Die ist da oder sie ist nicht da.
Ich würde gerne noch über einen anderen Zustand sprechen, der, finde ich, zu Christi Himmelfahrt, zu dem heutigen Feiertag ganz gut passt. Diesen Zwischenzustand. Sie haben ja gesagt, Sie sind immer so ein bisschen dazwischen. Und es klang in der Sendung auch immer an, Sie sind einerseits ein Praktiker, Sie haben restaurieren gelernt, Sie haben sogar ganz handfest am Bau gearbeitet, sind aber letzten Endes Kunsthistoriker geworden. Sie zieht es aber dann doch wieder zur Malerei, auch zum Praktischen. Also Sie, diese Zwischenzustände, lieben Sie die, ziehen Sie die an? Wenn wir im Esoterischen bleiben wollen, ziehen die Sie an?
Ja, wie heißt es bei Goethe? Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Es ist beides, ja. Ich finde das auch wieder, kommen wir wieder zu Odysseus, da gibt es diese wunderbare Metapher, als er an den Inseln vorbei segelt, an den Sirenen. Er lässt sich an den Mast binden. Die locken ja nicht mit Schönheit oder mit tollen Körpern. Das ist kein sexuelles Erlebnis, was da, sondern es geht darum, die Weisheit, die letztliche Einsicht zu bekommen. Das, was Adam und Eva angetrieben hat, ne? Der Baum der Erkenntnis.
Treibt sie das auch an?
Die Anmaßung des Menschen, alles verstehen und wissen zu wollen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite auch die Einsicht, dass es das nicht gibt. Wir sind eben Menschen. Die Paradiese, die wir schaffen, die sind unvollkommen. Die haben Fehler, die haben Mangel, Mäkel, alles. Das scheinbar Unmögliche versuchen zu wollen, und das ist auch beim Bergsteigen, können Sie das erleben, dass Sie irgendwann sagen, ich schaffe das nicht. Da komme ich nicht hoch. Und dann zu erleben, hey, ich habe was geschafft, was ich mir gar nicht zugetraut habe. Das gibt Mut. Das gibt einfach Mut, einen Schritt weiter zu gehen, wohl wissend, dass das irgendwo auch wieder ein Ende und eine Grenze hat. Und das finde ich spannend, weil das ist so ein sich reiben, ein ständiges sich auseinandersetzen. Man bleibt in Bewegung. Alles fließt.
Die letzte Musik heute wieder halb schweizerisch, halb italienisch. Pippo Pollina und Linard Bardil, Café Caflisch.
Ja, Café Caflisch ist ein Bündner Zuckerbäcker, der in Palermo ein Café eröffnet hat. Und die Bündner Zuckerbäcker sind auch so ein bisschen ein Sinnbild. Es sind Menschen, die in der Schweiz keine Möglichkeit hatten, ihr Auskommen zu finden. Die sind ausgewandert und sind nach Petersburg, nach London, haben es zum Teil zu großen Vermögen, zu ganz wichtigen Positionen gebracht. Sie sind ausgezogen in die Welt und Café Caflisch ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich habe das zum ersten Mal hier am Bartentreffen mit meiner Tochter gehört und ich bin vor 2 Jahren in Palermo, da habe ich dieses Café gesucht, das war irgendwo weit außerhalb in so Hochhaussiedlungen, das war ein altes Sozialistencafé. Es war großartig, es war auch großartig, diese Illusionierung. Ja? Man denkt, meine Güte, das ist Café Caflisch und da kommt man da irgendwo. Und das Unerwartete ist ja immer das Spannende. Die Geschichte, die sich dann entwickelt hat, ne, der Kontakt dort, das Gespräch dort, und das war spannend. Es war eben, in dem nicht das eingetreten ist, was man erwartet hat, war es dann am Schluss eigentlich eine viel tollere Geschichte.
Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare, per questo ora parliamo piano che non c'è tempo da buttare. Siamo venuti da lontano e abbiamo tanto da capire, per questo non ci soffermiamo all'imbrunire.
Anja Scheifinger im Gespräch mit
Daniel Hess, designierter Chef des Germanischen Nationalmuseums.
Und der Stadt Nürnberg als solcher und auch schon viele Jahrzehnte eng verbunden. Wie erklären Sie denn den Schweizern die fränkische Seele?
Ob ich die fränkische Seele erklären könnte, weiß ich nicht. Aber den Schweizer Nürnberg zu erklären oder nahezubringen, da könnte man, glaube ich, noch einiges tun. Ich finde die Stadt großartig, weil sie natürlich erstens eine grandiose historische Vergangenheit hat, aber auch, ich glaube, ja, wie kaum eine andere deutsche Stadt, kann man relativieren, darüber nachdenken, die Licht- und Schattenseiten der Geschichte repräsentiert und immer wieder aus schwierigen Zeiten zu einem neuen aufgebrochen ist. Im Moment ist ein bisschen das Problem, das ich in der Schweiz häufig höre, naja, also in die Stadt der Reichsparteitage habe ich keine Lust, was soll ich da? Da gibt es noch was anderes, da gibt es großartige Kirchen, da gibt es eine spannende Stadt, es gibt eine ganz eigenartige, einzigartige Kultur auch. Man sagt immer, die Franken wären verschlossen. Ich habe das nie so erlebt. Und ich glaube, hier sind ganz viele Dinge möglich. Man ist so ein bisschen nicht in der Nummer-1-Position. Man ist nicht München, man ist nicht Dresden, man ist nicht Berlin. Man leidet hier so ein bisschen unter einem gewissen Minderwertigkeitskomplex. Aber hier sind ganz viele Dinge möglich, auf ganz schnellen Wegen. Und ich glaube, Nürnberg wird unterschätzt.
Wie erklären Sie denn umgekehrt hier in Franken die Schweizer Seele, die Sie ja durchaus in sich auch haben.
Ich weiß nicht, die Seele ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Es gibt Mentalitäten und da merke ich, da gibt es große Unterschiede.
Fast die Hälfte Ihres Lebens leben Sie jetzt in Deutschland. Wie gehen Sie denn selber in sich mit diesen Mentalitätsunterschieden um? Hat Deutschland schon sehr abgefärbt?
Ach, wenn Sie meine Familie fragen, natürlich. Ich rede viel schneller und Hochdeutsch und so. Ich bin jetzt 30 Jahre in Deutschland, 31 Jahre, um genau zu sein. Am Schweizer Nationalfeiertag damals ausgewandert, ausgezogen. Ich liebe das Germanische Nationalmuseum, weil es tatsächlich etwas verbindet, eine Klammer bildet über das, was ich auch empfinde. Ich bin Mitteleuropäer, ich bin deutschsprachig aufgewachsen. Wir haben in der Schule Italienisch-Französisch gelernt, Gott sei Dank, das gehört auch dazu. Aber diese deutsche Kultur, oder sagen wir, diese deutschsprachige Kultur, auch wenn ich an die Literatur, an die Philosophie denke, die macht mich enorm aus.
Ab 1. Juli sind Sie frischgebackener Chef des Germanischen Nationalmuseums. Werde ich in 5 Jahren hier Ihre Handschrift erkennen und wie?
Ich hoffe wirklich. An diesem Glasmalerei-Institut, von dem wir ganz kurz gesprochen haben, da waren wir 7, 8 Leute. Mit 7, 8 Leuten können Sie die Welt auseinandernehmen und neu zusammennageln. Mit 200, 250 Menschen wie hier geht das nicht mehr. So große Schiffe, Luftschiffe, was auch immer wir das nennen wollen, die neigen dazu, administrativ zu verkrusten, die neigen dazu, etwas träge zu werden, man wird eher zur Behörde. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier wieder einfach kreative Spielräume auftun, dass man auch Dinge wieder wagt und mutig ist und vielleicht auch da und dort mal nicht zu dem Erfolg kommt, den man plant, aber dass man irgendwo beweglicher wird, neugieriger, man Leuchten in die Augen der Besucher wieder zaubert, das würde ich mir wünschen.
Ein bisschen was davon haben Sie auch schon gezeigt in dieser Ausstellung Helden, Märtyrer, Heilige. Wir sitzen da gerade im Raum des Paradieses. Ich finde es so wunderbar passend für Christi Himmelfahrt. Wenn Sie eine ruhige Minute haben und durch Ihr Haus vielleicht auch mal schlendern, durch das Germanische Nationalmuseum, wo nehmen Sie Platz?
Der Dürerraum gehört natürlich dazu, weil dort auch ein leerer Rahmen steht, der auch zeigt, dass Kulturgüter verloren gehen, dass sie abwandern, dass es auch damit eine sehr wechselvolle Geschichte auf sich hat. Auch eines der spannendsten Objekte finde ich nach wie vor den Beheim-Globus, der, da sind wir wieder bei Odysseus oder beim Aufbrechen. Ich würde gerne wissen, was die Menschen damals an Bord gefühlt haben, als sie da einfach ins Nichts gesegelt sind. Auf diesem Globus ist die Welt dargestellt, nicht wie man sie geografisch damals verstanden hat, vieles wusste man noch gar nicht, sondern die Welt als Idee.
Ganz herzlichen Dank. Das sagt der zukünftige Direktor des Germanischen Nationalmuseums, Daniel Hess. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön für die Stunde.
Danke auch.